Wien 1873. Die Hauptstadt der Donaumonarchie liegt im Walzerfieber. Im Rathaus wird heftig um die erste Wiener Hochquellwasserleitung gestritten und dann, gerade zur Weltausstellung, bricht die Cholera aus. Die erste Pandemie des 19. Jahrhunderts. Von all dem erzählt uns Alexander Bartel in seinem Buch »Walzer in Zeiten der Cholera – Eine Seuche verändert die Welt«. Alexander Bartel arbeitet beim Nachrichtenmagazin Focus. Er lebt in Berlin. Geboren und aufgewachsen ist er in Wien. Und hier hat er auch die Ballettschule der Wiener Staatsoper besucht. Sein Buch »Walzer in Zeiten der Cholera« hat es auf die Shortlist zum Wissenschaftsbuch des Jahres 2021 geschafft. Heute ist Alexander Bartel bei uns und ich möchte Sie gleich fragen, als Sie mit den Recherchen für Ihr Buch begonnen haben, da haben wir alle Pandemien nur theoretisch gekannt. Dann hat das Virus mit dem Namen SARS-CoV-2 seine Reise um die Welt begonnen. Wie hat sich das für Sie angefühlt, als das, worüber Sie ein Buch zu schreiben begonnen haben, Sie plötzlich eingeholt hat?
Es war für mich absolut überraschend. Das hat der jetzigen Pandemie irgendwie gleich nochmal eine ganz neue Dimension gegeben. Ich war vor allem deshalb verblüfft, weil ich ja sehr viel in Originalquellen gelesen habe und die ganzen Zeitungen aus dem 19. Jahrhundert. Und plötzlich haben sich diese ganzen Zeilen und Artikel und Kommentare so angefühlt, als wären die für die Gegenwart geschrieben worden. Also da gab es dann nicht mehr viel Unterschiede, wenn man jetzt sozusagen die hochkochenden Emotionen, die Ratlosigkeit auch einerseits in den Zeitungen aus dem 19. Jahrhundert gemerkt hat und dann in der Gegenwart. Und das war schon andererseits auch etwas erschreckend dann, weil als ich begonnen habe zu recherchieren, da habe ich immer wieder mir so gedacht, ja okay, na das war eben damals 19. Jahrhundert und dass sich dann so plötzlich die Gesellschaft dann so auch zerstreitet in diesen Punkten und plötzlich dieses Nichtwissen, diese Ressentiments, die auch deshalb dann hochkochen. Es ist auch so eine gewisse Überheblichkeit vermutlich des Menschen der Gegenwart des 21. Jahrhunderts, dass man sich dann denkt, okay, ja, weit weg damals, man wusste es nicht besser. Und dann nach und nach mit dem Aufkommen von Corona hat sich das dann irgendwie auch wiederholt. Und da habe ich diese Ambition gespürt, dann gleich nochmal tiefer einzutauchen und auch diese Parallelen dann auch vielleicht nochmal eine Spur stärker zu betonen in dem Buch dann, weil was ursprünglich eben als ein historisches Sachbuch geplant war, wurde dann letztlich ein Werk, wo man sich sozusagen selbst wiederfindet. Letztlich ist es wie ein historisches Déjà-vu dann gewesen.
Diese Parallelen, von denen Sie gesprochen haben, die schauen wir uns dann gleich noch näher an. Mich würde noch interessieren, wie Sie überhaupt auf dieses Thema gekommen sind.
Also ich wohne ja jetzt schon seit fast 20 Jahren in Deutschland, habe in mehreren Städten gelebt und wurde immer wieder darauf angesprochen, in Deutschland auf das tolle Wiener Leitungswasser und Hochquelle und ja, wie man das hier eben serviert bekommt hier, das Wasser wie selbstverständlich zum Kaffee. Und klar, das wusste ich alles, aber das war für mich eine Selbstverständlichkeit, aber es ist eben nicht so gewesen, dass ich gleich wusste, ja okay, ja, das hat damals, ist das so und so entstanden, da gab es diese und diese Konflikte. Also es war eigentlich, für mich war das verblüffend, dass ich so wenig darüber wusste. Ne? Ich wusste ungefähr, wo es entspringt, aber viel mehr wusste ich nicht darüber. Und als ich dann begonnen habe zu recherchieren, habe ich auch gemerkt, dass das eben nicht so dokumentiert ist wie andere Wiener Sehenswürdigkeiten. Letztlich ist es eine Sehenswürdigkeit, vor allem auch wegen der Aquädukte, die da gebaut wurden. Ist ja eines der gewaltigsten Bauwerke in Österreich, auch als Gesamtwerk. Ja, das hat dann so mein Interesse geweckt, auch meine journalistische Neugierde, dass ich dann wirklich versucht habe, das zu klären und mir sozusagen diese Wissenslücke da entsprechend zu füllen und anzulesen. Und weil ich eben wenig gefunden habe, bin ich dann bis zu den Originalquellen eben zurückgegangen, zu den Zeitungsartikeln, zu Briefen, Tagebucheinträgen, Memoiren und habe das dann versucht, nochmal nachzuvollziehen und auch eben diesen gesellschaftlichen Kontext, also in welchem gesellschaftlichen Klima das entstanden ist, zu erhellen.
Schauen wir uns die Parallelen an zwischen dieser Situation, die Sie da beschreiben, rund um den Bau der Wiener Hochquellwasserleitung und diese Cholera-Pandemie eben und unserer heutigen Zeit. Was mich erstaunt hat, war, dass es Fake News damals auch schon gegeben hat und zwar nicht zu knapp.
Ja, das ist offenbar ein zeitloses Phänomen. Ich war auch überrascht, weil es zeigt sich vor allem gerade dann, wenn es eben an Wissen fehlt, an fundiertem Wissen fehlt, wenn auch die Wissenschaft zwar Wege vorgibt, aber auch noch nicht alles erschlossen hat. Gerade bei der Cholera, das ist ja eine Sache, die hatte der erste große Seuchenzug, der dann nach Europa kam, das war Ende der 20er Jahre des 19. Jahrhunderts. Und bis in die 90er Jahre, wo dann Robert Koch tatsächlich sozusagen Ursache und Wirkung des Bakteriums festgemacht hat, hat man nicht genau gewusst, was da los ist. Man hat dann nach und nach die Verbreitungswege festgestellt, aber man konnte sich die Krankheit als solche nicht erklären. Und immer in diesem Klima der Ungewissheit, da kommen natürlich sehr gerne Leute in die erste Reihe oder spielen sich in die erste Reihe, die eigentlich nichts wissen, aber vorgeben, gesicherte Fakten zu haben. Und was das Erstaunliche ist, weil solche Leute, klar, ich meine, die einfach Behauptungen abgeben, das ist ein einfaches, aber erstaunlich ist, dass die sehr, sehr schnell sehr viele Follower, würde man heute sagen, haben. Und das war auch damals so. Gerade was die Hochquellenwasserleitung betrifft, was da den eigentlichen Initiatoren an Stein in den Weg gelegt wurde, jetzt nicht auf der Basis von Tatsachen, sondern einfach auf der Basis von reiner Fantasie und geballten Ressentiments gegen das Projekt, das ist doch sehr erstaunlich, hat mich auch sehr erstaunt.
Damals sind die Fake News quasi hauptsächlich über die Zeitungen verbreitet worden und mittlerweile ja, hat sich unsere Medienlandschaft sehr verändert, die sozialen Medien sind dazugekommen. Wie beurteilen Sie das auch als Journalist, diese Veränderung jetzt im Hinblick auch eben auf die Verbreitung von Fake News?
Die sozialen Medien, die öffnen natürlich sozusagen das Tor zu Fakten und Unrichtigkeiten, die nicht geprüft sind, die sozusagen einfach aus einer Laune oder einer Absicht heraus verbreitet werden und teilweise ja nur Partikel an Wahrheit, wenn überhaupt, enthalten. Ich bin nicht die Generation, die sozusagen mit sozialen Medien aufgewachsen ist. Es ist teilweise für mich, finde ich, beängstigend, diese Echokammern, die sich hier bilden. Und klar, als Journalist ist es für mich natürlich auch die Intention, zu versuchen, die Leute mit Artikeln, die wir produzieren, für geprüfte Fakten einzunehmen. Nichts gegen Meinungen. Meinungen, das ist ja auch ein Element des Journalismus, die dazugehören. Aber wenn sie nicht als solche ausgewiesen werden, wenn Meinungen als Fakten ausgegeben werden, dann finde ich, ist es für mich sehr kritisch. Ich stehe dem teilweise auch entsetzt manchmal gegenüber, so segensreich soziale Medien sein können. Also ich finde, das hat auch eine wahnsinnige positive Dimension auch. Es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, okay, aufgrund der Fake News finde ich soziale Medien nicht gut. Das wäre auch eben wieder verallgemeinernd. Aber dieser eine Aspekt, der macht mir schon Angst dann auch. Vor allem, wenn man sieht, wie schnell, wie sich binnen Stunden sozusagen da Dinge entwickeln können, wie da der perfekte Sturm da sich zusammenbraut in einem Tempo, wie das damals eben im 19. Jahrhundert undenkbar gewesen wäre. Aber was man dazu sagen muss, das Ganze hat es damals auch gegeben. Es hat länger gedauert, das Ganze. Es ging über die Presse, es ging natürlich über Mundpropaganda, es ging über Versammlungen, die damals natürlich in der Zeit, wo weniger Medien vorhanden waren, gang und gäbe waren, dass man sich getroffen hat und diskutiert hat. Aber das Phänomen als solches ist nicht neu. Es hat sich letztlich, haben sich nur die Bedingungen der Verbreitung geändert.
Was wir in der Pandemie jetzt auch spüren, ist so die Sehnsucht nach der Normalität. Und Ihr Buch heißt Der Walzer in Zeiten der Cholera. Und in dieser Zeit, die Sie da beschreiben, da hat auch der Walzer einen enormen Aufschwung erlebt und ist sehr populär geworden. Kann man sagen, dass das vielleicht möglicherweise auch ein bisschen damit zu tun hatte, eben, dass man sich so danach gesehnt hat, auch etwas Schönes zu haben oder auch etwas, ich weiß nicht, eben etwas Normales?
Ich denke, auch das ist so ein allzu menschliches Grundbedürfnis, würde ich jetzt mal sagen. Einfach diese Fluchten, die man sich in den schweren Zeiten auch schafft. Und dass der Walzer gerade in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts einen solchen Boom erlebt hat, eigentlich da richtig über Europa verbreitet wurde von Strauss Vater und Lanner, die ja beide da sich nichts geschenkt haben in ihrer Rivalität. Das lässt sich, denke ich, auch ein Stück weit damit erklären. Heute bei Corona, okay, da wissen wir, es ist ein Virus und der funktioniert so und so. Damals bei der Cholera war das alles absolut ungewiss. Die Leute sind einfach gestorben. Man hat versucht, sozusagen durch Quarantänemaßnahmen das einzudämmen, hat alles nicht funktioniert. Es war ein tödliches Mysterium, würde ich sagen. Und dass man da auf Dinge zurückgreift, die einen Eskapismus ermöglichen, ist, denke ich, nachvollziehbar dann auch. Ne? Es ist immer dann natürlich kritisch, wenn es dann sozusagen ins Exzessive umschlägt, aber selbst das, wenn wir uns das heute ansehen, ist auch da, das ist letztlich vertraut dann auch, ne? Dass man sich dann so weit rein steigert sozusagen in das Wohlgefühl, dass alles andere dann komplett vergessen wird dann. Aber ansonsten, es ist schon, denke ich, ein ganz humaner Reflex auf so eine Lage.
Sie beschreiben sehr anschaulich, wie man sich das vorstellen kann, also damals diese Walzer-Seligkeit. Da haben Sie so eine Szene, wo Sie schreiben, also kaum, dass ein paar Takte Walzer gespielt werden, liegen sich die Menschen schon in den Armen und tanzen. Kann man sich das wirklich so vorstellen?
Ich habe da auch versucht, wirklich auf Originalquellen zurückzugreifen. Und das wird in der Tat von mehreren so geschildert. Auch von den Wienern, aber vor allem von ausländischen Gästen, die dann hierher kamen. Und da gibt es Journalisten und auch andere Zeitzeugen, die das ganz ähnlich beschreiben, aus mehreren Perspektiven. Unter anderem eben der Vater von Oscar Wilde, der damals als Arzt hier hospitiert hat, bei dem großen Josef Skoda, der sich wiederum sehr für mehr Hygiene eingesetzt hat. Der schreibt das seitenlang in seinen Memoiren darüber, wie das hier zuging, war allerdings selbst auch einer, der sehr gerne mitgefeiert hat, auch exzentrisch. Also da hat er sich und der Sohn dürften da sehr ähnlich gewesen sein. Und dann auch Journalisten aus Deutschland, die das so beschrieben haben. Und diese Parallelen in mehreren Quellen, das war wieder so eine Sache, wo ich mir gedacht habe, ja, es muss lustig zugegangen sein damals, aber ich denke auf jeden Fall, dass der Walzer, der war derart prägend für dieses Jahrzehnt. Man muss ja bedenken, davor Beethoven, der große Avantgardist, eben nicht für die gesamte Bevölkerung so leicht zugänglich, insofern schon auf eine Art elitär. Und dann eben Johann Strauss, also die Familie, die Dynastie Strauss und Josef Lanner und auch andere, die wirklich ganz nah an die Menschen ran wollten, diese mit diesen Harmonien gespielt haben, Musik, die ins Ohr ging, also eine Art der Popmusik im 19. Jahrhundert, das kann man sich durchaus vorstellen, auch wenn man sich heute die Konzerte von zeitgenössischen Künstlern ansieht, die Ekstase, die da herrschte, das ist durchaus nachvollziehbar für mich.
Und jetzt als ausgebildeter Tänzer, Balletttänzer, tanzen Sie selbst gerne Walzer?
Wenn ich die Gelegenheit habe, einen Ball in Wien zu besuchen, tanze ich auch sehr gerne Walzer, ja. Ja.
Sie haben vorhin von den Maßnahmen gesprochen. Man hat es versucht mit Quarantäne und damals war das ja ein bisschen drakonischer, so wie Sie das schildern in Ihrem Buch. Das stand dem Militär zu, dafür zu sorgen, dass sich Krankheiten nicht so ausbreiten. Man hat dann Briefe geöffnet und geräuchert und lauter solche Dinge. Vielleicht können Sie ein bisschen beschreiben, was man da alles getan hat.
Die Furcht war enorm und die Furcht war deshalb auch so groß, weil es eben eine unverstandene Geißel war. Die Zeit war vorbei, als man wie in den Jahrhunderten davor es eben noch Gott zugeschrieben und angelastet hat. Man fühlte sich aufgeklärt, man fühlte sich im Prinzip so wie heute auch sozusagen an der Spitze des Fortschritts und dann kam sowas, was absolut unerklärlich war. Und weil eben die Furcht so groß war vor einer Sache, die unerklärlich war, deshalb hat man eben auch Maßnahmen ergriffen, die auf eine Art durchaus so eine hysterische Dimension hatten. Ne? Die Cholera kam ja aus dem Osten, hat sie sich Europa genähert und dann hat schon in Moskau, als man dann Brücken abgebaut hat und jeder, der sich einschlich, wurde dann entsprechend auch erschossen, dann, der diese Maßnahmen nicht eingehalten hat, eben wegen dieser militärischen Kontrolle. Es wurde versucht, die Seuche zu verdrängen um den Preis, dass die Menschen absolut eingeschränkt wurden in ihren Freiheiten, drakonisch bestraft wurden. Und als dann sich aber herausgestellt hat, dass die Maßnahmen nichts bringen, war dann erst in Deutschland, haben sich dann die ersten Proteste formiert. Es gab Proteste gegen Ärzteverfolgungen sozusagen. Wien war eben entsprechend, weil es weiter im Westen lag, etwas später dran als im Königsberg. Als das dann hier bekannt wurde, wurde eben auch vom Kaiser sozusagen, wurden diese Maßnahmen dann auch nach und nach wieder aufgehoben, weil eben die Leute isoliert wurden auch in ihren Häusern, in ihren Straßen, das nicht verlassen durften, ihre Gebiete, ihre Bezirke. Und dann wurden nach und nach eben aus Angst vor solchen Revolten wurde das aufgehoben, weil laut offizieller Meinung eben hieß es dann, ja, die Leute haben mehr Angst inzwischen vor den Maßnahmen als vor der Seuche als solches. Und danach ging es den Leuten auch wieder gut, auch wenn sehr viele starben davon. Aber danach hat man sich dann wieder sozusagen auch in den Walzer unter anderem auch geflüchtet dann. Aber insgesamt war die Laune eine bessere, auch wenn das Sterben weiterging. Ziemlich so wie vorher.
Das ist ja auch eigentlich eine Parallele zu heute. Also manche Menschen leiden ja gefühlt mehr unter den Maßnahmen, als dass sie Angst vor der Krankheit haben.
Ich denke, das hängt einfach eben auch damit zusammen, auch mit der Persönlichkeit. Manchen Leuten fällt es schwerer, sich da zu isolieren. Andere Leute haben das ja durchaus auch genossen. Und damals die Menschen, die wirklich Schwierigkeiten hatten, denen, wie man so sagt, die Decke auf den Kopf fiel, ja, die haben dann entsprechend eben das Vergnügen auch gesucht jetzt. Nicht, weil sie die Seuche als solche nicht anerkannt hätten, aber oft war es einfach, ja, man gönnt sich für ein paar Stunden sozusagen die Flucht in die Harmonien, in die Leichtigkeit, weil die Realität früher oder später sowieso zurückkommt.
Da sind wir wieder beim Dreivierteltakt und beim Walzer. Sie haben ja über die Familie Strauß, über die Walzerkönige, über die Walzerdynastie auch geschrieben in Ihrem Buch. Die kommen an mehreren Stellen vor. Zum ersten Mal ganz kurz bei der Überschwemmung, bei der Großen in Wien 1830. Ja. Haben Sie im Zuge Ihrer Recherchen etwas entdeckt oder erfahren über die Familie Strauß, das sie irgendwie erstaunt hat oder überrascht hat?
Der Aufstieg dieser Dynastie, das ist ja in mehreren Etappen passiert. Und das ist eben genau in diesen Jahrzehnten auch passiert, wo die Cholera immer wieder zurückkam, wo andererseits sozusagen diese wirtschaftliche Entwicklung es auch ermöglicht hat, die Reisen zu erleichtern in Europa, weil anders wäre Strauß nicht so rumgekommen und vor allem dann der Sohn dann. Das wurde ja immer ausgeweitet und ich fand diesen Gleichschritt zwischen einerseits der technischen Entwicklung, der Entwicklung der Infrastruktur und andererseits sozusagen dieser Karriere oder dieser Riesenerfolg, der sich nach und nach, das ging ja nicht von jetzt auf gleich, ne? Es war ja zuerst hier, wie es damals hieß, sozusagen die Wirtshausmusik und dann nach und nach sozusagen wurde das immer mehr, das Orchester immer größer, also man konnte das doch praktisch an der Zahl der Musiker auch abzählen, wie gut es denen ging, wie erfolgreich die waren und dann eben neben Johann Strauß Sohn eben auch noch sein Bruder, der auch im Geschäft war und auch vom Kaiser sehr protegiert und gefördert wurde. Und das wollte ich einfach auch sozusagen parallel laufen lassen, weil es ist ja nicht nur so, dass man sagt, es gab jetzt nur die Cholera, die dieses Jahrhundert überschattet hat. Es gab ja da auch eben Karrieren. Also diese gesellschaftliche Dynamik lässt sich jetzt nicht nur festnageln auf einen Grundton, auf so eine Molltonart, sondern da gab es auch sehr viel Vergnügen, sehr viel Freude, sehr viel Erfolg dann auch. Und mir war einfach wichtig, in diesem Buch sozusagen die Kausalität noch aufzuzeigen. Also was war die Ursache, was war die Wirkung, wie hat sich das festgemacht, damit letztlich so ein vielstimmiges Porträt auch einer Epoche am Ende gezeichnet ist und eben nicht nur die Entwicklung der Hochquellenleitung oder die Entwicklung der Cholera ist. Was ich am Anfang bei meinen Recherchen eben gesehen habe oder in sehr vielen Büchern gelesen habe, ist eben sozusagen diese Fokussierung auf eines der Themen dann, die dann wirklich in die Tiefe ausgeleuchtet wurden, sei es jetzt die Cholera in Wien oder in Europa, sei es jetzt eben die Karriere von der Strauß-Familie. Und ich wollte einfach sozusagen diese gelebte Realität rekonstruieren, wo alles gleichzeitig passiert, wo alles sich gleichzeitig bedingt dann auch, um so ein bisschen den Leser eintauchen zu lassen in die Zeit damals, so wie sie heute auch ist. Ne? Also es war damals auch komplex, es gab wahnsinnig viele Einflüsse und man kann nicht nur sagen, okay, ja, es ist nur dieser eine Aspekt und nur der andere Aspekt. Also es ging mir eben nicht darum, sozusagen Phänomene zu isolieren, sondern vielmehr sich sozusagen einfach so zu zeigen, wie sie damals auch wahrgenommen wurden, was die Zeitungsartikel und die Medienbeiträge und die Briefe der Leute auch zeigen. Ne? Es ist nicht so, dass man sagt, okay, die haben jetzt sozusagen Tag für Tag da gelitten. Ne? Die hatten auch andere Sorgen wiederum, private Ängste, wie eben auch die Familie Strauß, die während der Überschwemmung ihre Wohnung verloren hat und da was Neues suchen musste. Und später dann hatte einer der Strauß-Söhne, der Eduard, dann, der wollte sich unbedingt bei der Wiener Weltausstellung 1873 mehr einbringen und musste dann erfahren, dass sein Bruder Johann den Vorzug erhalten hat, ohne dass er ihm das gesagt hätte. Also diese ganzen Enttäuschungen, auch die kleinen Enttäuschungen, die machen ja auch letztlich das Leben aus. Ne? Es ist ja nicht nur der eine große Aspekt und das war mir wichtig, das irgendwie kenntlich zu machen.
Jetzt wollte ich Sie noch fragen zum Titel des Buches Walzer in Zeiten der Cholera. Da denkt man auch an den Roman des kolumbianischen Autors Gabriel García Márquez, Liebe in Zeiten der Cholera. Ist das bewusst gewählt? Soll das so ein bisschen eine Reminiszenz sein oder hat sich das halt so ergeben?
Natürlich der Roman von Márquez, der Titel vielmehr, den hatte ich natürlich im Hinterkopf auch. Das Buch ist natürlich grandios, aber was mir in dem Titel gefällt, ist auch, dass da sozusagen zwei Dinge zusammengespannt sind, die eigentlich gegensätzlich sind. Ne? Man hat einerseits sozusagen hier Cholera und Tod und Vernichtung und andererseits sozusagen die Liebe dann, diese Emotion. Und ich wollte eben das auch irgendwie wiedergeben, diese beiden Seiten. Und ich denke, diese Balance, das ist es auch, was das Buch eigentlich auch ausmacht dann halt. Ne? Also, dass man nicht nur die Schwere des Lebens sozusagen erdulden muss, sondern dass es selbst in der düstersten Zeit eben immer auch so einen Lichtstreif, einen Ausblick gibt. Und da wollte ich eben diesen Horizont aufreißen Richtung Walzer, weil der eben damals auch seine große Karriere gemacht hat. Auch seinen Weltumlauf, kann man sagen, so wie die Pandemie dann auch.